Amen. Lobe den Herrn. Letzter Punkt greife ich auf, wenn Kritik aufkommt. Es gibt doch auch berechtigte Kritik, oder? Der Herr darf schon was kritisieren. Aber wenn in meinem Herzen Kritik aufkommt an den Geschwistern, dann, wie er gesagt hat, mal Vorsicht. Zuerst mal damit zum Herrn gehen. Weil nichts kann die Einheit in der Gemeinde oder kaum etwas kann die Einheit in der Gemeinde so sehr schädigen wie Kritik aneinander. Und wir neigen dazu, einander zu kritisieren. Und im Philipperbrief ist dieses Thema auch erwähnt. Da gab es Schwierigkeiten zwischen Geschwistern, die miteinander fürs Evangelium gekämpft haben. Die waren nicht ganz eins miteinander. Und Paulus, wie Michael gesagt hat, Paulus schiebt hier an dieser Stelle ganz bewusst das Gemeindeleben ein. Dass wir sehen, es geht dem Herrn nicht nur darum, dass wir das Evangelium predigen, um des Evangeliums willen, dass Menschen gerettet werden, das ist im Herzen Gottes. Aber für den Herrn gehört es immer zusammen mit dem Gemeindeleben. Immer. Und mir hat diese Überschrift so gut gefallen, die hier bei Römisch 4 in der Gliederung steht, ein Gemeindeleben, das die Wirksamkeit des Evangeliums bezeugt. Was haltet ihr von einem Coach, einem Berater, den man mieten kann oder den man in die Firma holen kann, wenn es Schwierigkeiten unter den Mitarbeitern gibt, zu beraten, als Mediator tätig zu sein, der aber in Scheidung mit seiner Frau lebt? Was haltet ihr von so einem? Er kann vielleicht professionell, theoretisch in der Firma beraten. Aber die Wirklichkeit des Friedens hat er nicht. Und so ist es auch, wenn unser Gemeindeleben kein Zeugnis des Evangeliums ist, der Wirksamkeit des Evangeliums, dann können wir theoretisch viel Wahrheit verkündigen. Wir können auch ein gutes Ergebnis abliefern. Dieser Coach kann vielleicht ein gutes Seminar machen, wo die Mitarbeiter nachher sagen, das hat mir geholfen. Der Herr schaut immer tiefer. Und deshalb schiebt Paulus auch hier das Gemeindeleben ein. Das Gemeindeleben, wie wir miteinander umgehen, was wir füreinander empfinden, wie wir verbunden sind miteinander, das muss als Frucht des Evangeliums da sein. Was ist die oder eine der Kernbotschaften des Evangeliums? Ich genieße dort die Verse in Epheser so sehr. Da heißt es in Epheser 2, ab Vers 13, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden, denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedensstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Das ist eine Kernaussage des Evangeliums. Gott hat Frieden gemacht. Wo Gott hineinkommt, da ist Friede. Gott wirkt Frieden. Gott wirkt Einheit. Und was wirken wir? Es ist eine Tragik, unter uns Christen. Lasst mir bitte die Freiheit, dass ich das einmal so sage. Es ist eine Tragik, dass das Evangelium verkündet wird und gleichzeitig Unfriede gelebt wird. Es wird verkündet die Wahrheit und die ändert sich nicht, die ist wahr. Der Herr hat uns versöhnt, der Herr hat Frieden gemacht. Aber was für einen Frieden hat er denn gemacht? Nur den Frieden zwischen mir und Gott? Oder nicht auch den Frieden untereinander? Er hat doch nicht nur mich mit sich versöhnt, sondern uns. Und wie heißt es hier? In einem Leib. In einem Leib. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Und wenn wir an dieser Wahrheit vorbeigehen, verletzen wir das Herz Gottes. Verletzen wir das, was dem Herrn wichtig ist. Jede Spaltung ist, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, ein Schlag ins Gesicht des Herrn. Vielleicht ist das auch zu platt ausgedrückt, aber es ist total gegen das, was der Herr getan hat am Kreuz. Er hat uns in einem Leib versöhnt. Es gibt nur einen Leib und wir sind Glieder des einen Leibes. Wir alle. Du. Wir alle sind Glieder des einen Leibes. Wie können wir uns spalten? Wie kann das sein? Wie kann jemand aus der Gemeinde herausrufen? Ruft der Geist jemals aus der Gemeinde heraus? Der Geist nicht, aber Menschen. Ich möchte erinnern an Apostelgeschichte 20, wo Paulus sehr bewegt war, als er die Ältesten von Ephesus noch einmal getroffen hat. Und er sagt dort in Kapitel 20, Apostelgeschichte, ab Vers 29, ich weiß, dass nach meinem Abscheiden grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Das ist schon schlimm. Aber dann kommt es noch schlimmer. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen, hinter sich her. Hinter sich her. Hinter sich her. Wie viel Häupter hat denn die Gemeinde? Ein Haupt. Und wenn jemand Geschwister hinter sich herzieht, ist er dann das Haupt? Wie passt das zusammen? Darum wacht, sagt er. Und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Geschwister, ich habe da noch nicht geweint. Aber dem Herrn ist es so ein Anliegen, dass wir eins sind. Dass wir ein Bewusstsein dafür haben. Das Evangelium ist das Evangelium des einen Leibes, der einen Gemeinde. Der Einheit am Ort, aber auch der Einheit aller Gemeinden. Und auf andere Stimmen dürfen wir nicht hören. Paulus sagt, sie sind Wölfe. Sie sind solche, die die Herde nicht schonen. Das ist sehr ernst. Der Philipperbrief ist sehr ermutigend, wunderbar. Wie wir auch vorhin gehört haben, was wir in der Gemeinde haben, ist so kostbar, dass wir einander haben. Lasst uns das nicht aufs Spiel setzen, um keiner Sache willen. Diese Männer kommen in der Regel nicht damit, dass sie sagen, ah, du musst ein bisschen mehr weltlich sein, sei nicht so eng. Wer sagt denn, dass man nicht ins Kino gehen darf? Geh doch ab und zu ins Kino. So kommen diese Männer nicht, sondern sie bringen eine ernstes Wort oft. Im Galaterbrief sehen wir, sie kommen oft mit dem Gesetz. Mit noch mehr Eifer, mit noch mehr Ernst. Wer war denn, als Jesus auf diese Erde kam, am eifrigsten für Gott? Die Zöllner? Die leichtlebigen Menschen? Nein, es gab Menschen, die waren sehr ernst für Gott. Und da kommt jetzt für uns die Schwierigkeit. Für uns ist es sehr schwer, hier zu unterscheiden, wenn Gott sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Das ist für uns so schwer zu verstehen, zu erkennen. Aber Gott sieht ins Herz hinein. Geht's uns um uns selbst, dass wir das Ziel erreichen, dass wir heilig sind? Und dass wir Gott gefallen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so dicht beieinander. Geht's mir um mich? Oder geht's mir wirklich um den Herrn? Es gab einen Menschen, an dem war so deutlich sichtbar, dass es ihm nur um den Vater ging. Ihr wisst, von wem ich rede. Es war der Mensch Jesus Christus. Und an seinem Leben erkennen wir, dass er nicht sich selbst zu gefallen gelebt hat. Im Römer 15 steht das. Er hat sich erniedrigt, wie wir vorhin gesehen haben. Er nahm Knechtsgestalt an, indem er ein Mensch wurde. Aus der Herrlichkeit kam er vom Thron als Mitschöpfer des Universums, hat er sich erniedrigt. Es heißt hier, er hat sich entleert, hier in der Fußnote steht, er hat alles aufgegeben. Dieser Mensch war nicht für sich. Das ist so deutlich. Aber er ist nicht nur ein Mensch geworden. Er hat sich nicht nur für Gott erniedrigt. Manche Gläubige können sich vielleicht Gott gegenüber demütigen. Aber Menschen gegenüber demütigen, das können sie nicht. Ihr Herz ist stolz. So sind wir. Unser Herz ist stolz. Wie können wir uns demütigen? Lasst uns diesen Jesus anschauen. Er hat sich selbst erniedrigt, wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Er hat sich erniedrigt. Dieses Wort erniedrigt hat mich erinnert an die Predigt von Johannes dem Täufer. Dort ist die Rede davon, dass alle Hügel erniedrigt werden und die Täler aufgefüllt werden, ein gerader Weg für den Herrn gemacht wird. Und das ist ein Bild für unser Herz. Unser Herz ist voller Hügel, voller Stolz. Da gibt es einen Vers, ich habe ihn irgendwo aufgeschrieben. Jeremia 17, Vers 9. Das wird in vielen Übersetzungen gar nicht so deutlich. Da heißt es, das Herz ist trügerisch. Im Grundtext, das sieht man dort in einer Fußnote, bedeutet dieses Wort höckerig, uneben. So ist unser Herz. Weil von Ferne geschaut, wenn ich euch anschaue, ihr seid top. Ihr seid prima Geschwister. Ihr seid jeden Tag in der Versammlung. Und ich habe von euch noch nie was wirklich Schlimmes erlebt. Von Menschen der Welt habe ich schon manches erlebt, muss ich sagen. Das ging mir wirklich an die Nieren oder wie man auch sagt. Von euch nicht, ihr seid top. Das ist aus der Ferne betrachtet. Aber wenn man mal die Lupe nimmt, ich meine nicht, dass wir die Lupe nehmen müssen, meine ich nicht, aber wenn man mal ein bisschen, lassen wir Gott mal die Lupe nehmen, ja? Er prüft das Herz, er prüft die Nieren. Das ist dann, wie wenn man ein Elektronenmikroskop einschaltet. Und eine Fläche, die vorher so glatt ist wie dieser Tisch, sie wird plötzlich höckrig. Du hast Erfahrung damit. Ich habe eigentlich gar keine Erfahrung so damit, aber ich habe mal so ein Bild gesehen, Elektronenmikroskop. Wow, sieht ganz anders aus. Aber das ist die Wirklichkeit. Unser Herz ist so, es ist so höckrig, so uneben. Da ist so schwierig, etwas zu erreichen. Da muss der Herr in Liebe und mit unserer Erlaubnis ein bisschen eben machen, einebnen. Und das ist gemeint mit, dass wir uns erniedrigen, dass diese Hügel erniedrigt werden. Demut, im griechischen Wort für Demut steckt dieses Wort, genau dieses Wort, was Johannes dort verwendet, Johannes der Täufer, steckt da drin. Dieses Erniedrigen. Und das können wir machen, wir können die Demut sogar ansehen. Wir können uns umgürten mit Demut. Ich habe das auch irgendwo aufgeschrieben, ich glaube Petrus oder Jakobus, weiß. Bitte? 1. Petrus 3. Ja, danke. 1. Petrus 3. Genau. Ja. Wir können Jesus anschauen. Er ist der einzige Mensch, der so demütig war und sich unter die Menschen gedemütigt hat. Und dann können wir wieder wegschauen und unser Leben leben. Das ändert uns nicht. Was uns ändert, ist, dass wir ihn beständig anschauen, immer wieder anschauen. Herr Jesus, ich möchte dir gleichgestaltet werden. Du kennst dich mit meinem Herzen aus. Ich gebe es auf, es verändern zu wollen. Ich gebe dir mein Herz. Wirke du dein Wesen in mich hinein. Ich schaue dich an. Mir gefällt das, wie du bist. Und wenn wir das machen, ändert sich unsere Gesinnung. Wenn wir nachsinnen über den Herrn, ändert sich unsere Gesinnung. Und dieses Wort Gesinnung ist ein großes Thema im Philipperbrief und in der Schrift. Ein großes Wort. Ein Sinnen. Was ist Gesinnung? Die drei Kreise, nicht alle sehen, die wir haben, im zweiten Kreis die Seele normalerweise drin. Und zur Seele gehört der Verstand und der Wille. Und diese beiden Bereiche, die gehen in die Gesinnung rein. Das macht unsere Gesinnung aus. Was ich denke und was ich will, das ist meine Gesinnung. Und wenn ich den Herrn anschaue und den Herrn wähle, Herr Jesus, ich will dir gefallen. Ich will dich nehmen. Ich will dich leben, Herr Jesus. Dann ändert sich meine Gesinnung. Lobe den Herrn. Amen. Ja, und so eine Gesinnung hat der Herr gehabt. Ich lese noch einen Vers aus Epheser 5. Epheser 5, Vers 2. Mit Vers 1 lese ich, so seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Das verstehen wir jetzt. Nachahmer. Wir haben dasselbe Leben, wir können dieses Leben leben, wir können diese Gesinnung haben, eingewirkt in uns. Und wandelt in der Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Diese Hingabe des Herrn, schon sein Leben, war so ein Opfer. Und ein duftender Wohlgeruch für Gott. Und wir können auch so ein Leben führen. Paulus sagt ja, diese Gesinnung sei in euch, die in Jesus war, der sich erniedrigt hat bis zum Tod am Kreuz. Diese Gesinnung kann in uns sein. Und das ist auch, was Paulus meint im Römerbrief in Kapitel 12, dass wir unsere Leiber als lebendiges Opfer geben. Das kommt aus unserer Gesinnung. Wenn wir das als Gesetz erfüllen wollen, ist es wertlos. Gar nichts wert. Aber wenn es aus der Gesinnung kommt, die der Herr eingewirkt hat in uns, ist es kostbar. Römer 12, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen oder hinzugeben, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ein Gottesdienst im Gemeindeleben, ein Gottesdienst im Evangeliumsleben, wo wir uns hingeben, wie der Herr sich hingegeben hat, weil er seine Gesinnung in uns eingewirkt hat. Und das wird das Gemeindeleben mit einem wunderbaren Duft erfüllen. Ein Wohlgeruch Gottes, nicht ein Wohlgeruch des Wetteiferns, wer der Beste ist, sondern ein Wohlgeruch der Hingabe, ein Wohlgeruch, wir wollen gar nichts sein. Wir möchten, dass der Herr alles ist, dass er alles in uns ist, dass er alles in uns ausfüllt. Und dann sind wir eins. Wir sind problemlos eins. Wir sind nur dann nicht eins, wenn jemand was sein will. Wir wollen nicht sein, wollen uns ausschütten. Wie diese Frau, die ihr Nardenglas zerbrochen hat, bestimmt alles, was sie hatte, ihr ganzes Vermögen, hat sie gegeben und der Herr stellt die Verbindung zu seinem Tod her. Sie hat es ausgegossen, manche haben sich aufgeregt, aber der Herr hat gesagt, lass sie, ist gut so. Und das ganze Haus war voller Duft. Möge die Gemeinde, alle Gemeinden vom selben Duft erfüllt sein. Ein Duft, dass wir nichts sind, sondern uns gegeben haben, den Herrn zu leben und ihn allein groß zu machen. Amen.